es kann nicht sein, dass man eine Energieabhängigkeit von fossilen Energieträgern von über 90% hat und glaubt, alles ist gut. Wir sehen gerade, dass es nicht gut ist. So, und das war aber auch schon vor zig Jahren nicht gut.
Hallo und herzlich willkommen beim Kopfhörer, dem Podcast aus der FH Münster. Hier gibt es regelmäßig Neues aus unserer Hochschule. Dabei geht es nicht nur um das, was bei uns alles passiert, sondern auch um die Menschen, die dahinter stecken. Sie machen unsere Forschung und Lehre vielfältig und spannend und darum kommen Sie hier zu Wort. Ich bin Moritz Schäfer aus der Online-Redaktion der FH Münster und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Wenn man über die Energiewende spricht, dann hat man dazu meist Bilder von Windrädern und von Solarzellen im Kopf. Aber da gibt es noch was anderes, um das man bei diesem Thema einfach nicht rumkommt. Wasserstoff. Aber gerade wenn es um Klimaneutralität geht, ist Wasserstoff nicht gleich Wasserstoff. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Elmar Brügging. Er war selbst mal Student an der FH Münster und heute forscht er an unserem Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt. Hallo, Herr Brügging.
Hallo, Herr Schäfer. Grüß Sie.
So, bevor wir über die Rolle von Wasserstoff bei der Energieversorgung und bei der Drosselung des Klimawandels und so sprechen, müssen wir mal kurz nachholen, was ich im Chemieunterricht offenbar verpennt habe. Was genau ist Wasserstoff eigentlich und wie wird er hergestellt?
Also Wasserstoff an sich ist ein Molekül H2, ne? Und ist gasförmig in der Regel, zumindest unter unseren Normalbedingungen. Ja, und ist ein Stoff oder ein Gas, das man energetisch nutzen kann, aber auch stofflich nutzen kann. Das ist also sehr vielfältig einsetzbar. Auf der Erde meist als Molekül gebunden, also zum Beispiel H2O ist der Klassiker. Da kommt der Wasserstoff vor. Im Universum ist es das häufigste Element Wasserstoff, was es gibt. Von daher auch hier auf unserem Planeten allerdings gebunden. Und ja, Wasser ist sozusagen der zentrale Stoff, mit dem wir auch im Wasserstoff umgehen werden.
Also der Mensch besteht auch zu einem großen Teil aus Wasserstoff dann?
Auf jeden Fall auch.
Okay. Ja. Das heißt, der Wasserstoff ist da. Mhm. Wir sprechen ja heute über den Wasserstoff, den wir herstellen, also den die Menschen zur Energiegewinnung oder wofür auch immer, dazu kommen wir später vielleicht noch, herstellen. Mhm. Wie macht man Wasserstoff?
Ja, also es gibt unterschiedliche Methoden, auch unterschiedliche Quellen. Also zum Beispiel Wasserstoff wird aktuell auf der Welt im Wesentlichen aus Erdgas und aus Kohle gewonnen. CH4, das wäre Erdgas, also Methan. Das heißt, es wird über ein Dampfreformierung nennt man das, über einen Prozess wird CH4 gecrackt sozusagen und der Wasserstoff wird auf der einen Seite gewonnen und so wird aktuell auf der Erde Wasserstoff produziert. Das heißt, man nimmt fossiles Erdgas und zieht quasi oder spaltet sozusagen das Molekül und gewinnt Wasserstoff.
Okay, dadurch wird dann ja schon klar, dass Wasserstoff eigentlich so nichts Neues ist. Also Sie sagen schon, es ist Molekül, es ist überall drin und es wird ja auch in der Industrie von unserer Gesellschaft, von der Welt schon genutzt. Wofür nutzt man denn Wasserstoff?
Wasserstoff wird für chemische Prozesse benutzt, das heißt in der chemischen Industrie ist in Deutschland sozusagen der Hauptabsatzmarkt für Wasserstoff oder die Produktionsstoff für verschiedene chemische Produkte. Ammoniak ist beispielsweise so ein Klassiker für die Düngemittelproduktion. Das ist also ein Großteil der Nutzung von Wasserstoff in der chemischen Industrie. Aber auch für Kraftstoffe und Öle wird etwa die Hälfte des Wasserstoffs, der in Deutschland produziert wird, verwendet. Das heißt, die chemische Industrie nutzt den Wasserstoff als Grundbaustein zur Herstellung von chemischen Produkten.
Okay, und da sind wir dann ja eigentlich schon mitten im Problem. Sie sagten eben, Wasserstoff wird aus Kohle, aus Gas produziert, um damit Treibstoffe herzustellen. Über dem Ganzen schwebt ja dieses Damoklesschwert des CO2. Und da sind wir ja bei dem Thema, Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff und eigentlich auch schon in der Farbenlehre, könnte man sagen. Also dieser bisher hergestellte Wasserstoff aus Kohle und Gas, welche Farbe hat der?
Den bezeichnet man herkömmlich als grauen Wasserstoff. Genau, weil, wie gesagt, es werden fossile Energieträger genutzt, um anschließend Wasserstoff herzustellen und den dann in der chemischen Industrie beispielsweise zu nutzen. Es gibt auch noch andere Anwendungen, aber das ist sozusagen der klassische graue Wasserstoff. Das heißt, fossile Rohstoffe sind die Basis und daraus gewinnt man den Wasserstoff.
Okay, und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, Farbenlehre, das heißt, es gibt mehr als Grau. Mhm. Was gibt es denn sonst noch so für eine Farbpalette zum Thema Wasserstoff?
Ja, es gibt, also das hat so ein bisschen Blüten getrieben, wie ich finde, weil es gibt vielleicht, also es gibt fast alle Farben mittlerweile. Also was man auch noch kennt oder was bekannt ist, ist der blaue Wasserstoff. Das ist quasi der gleiche Prozess. Auch hier nutze ich fossiles Erdgas zur Herstellung von Wasserstoff. Allerdings der dabei entstehende CO2-Anteil, also der Kohlendioxidanteil, wird quasi gespeichert, gefangen und eingelagert. Das ist das Carbon Capture Verfahren. Und das verbessert die CO2-Bilanz etwas im Prozess. Ich bin da trotzdem noch kritisch, weil im Prinzip ich der Ansicht bin, man muss dann auch schon die ganze Kette sich ansehen. Und Methan ist ja nochmal ein stärkeres Klimagas als CO2. Und die weiten Wege, die das Erdgas bis zur chemischen Raffinerie beispielsweise zurückgelegt hat, auch da gibt es Methanverluste auf dem Weg dorthin. Und diese Methanverluste heben meistens den Vorteil des CO2-Captures sozusagen wieder auf. Deswegen überzeugt mich das nicht so sehr. Genau, und daher bin ich der Ansicht, wenn man über, und das ist ja das Ziel, das Klima zu schützen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, dann geht das ausschließlich über grünen Wasserstoff, der aus regenerativen Energien erzeugt wird. Und das ist der Kern.
Okay, also grau, blau, grün.
Genau, es gibt noch pink, das kennt man vielleicht auch noch. Das wäre sozusagen aus Atomenergie produzierter Wasserstoff. Aber auch da bin ich sehr kritisch.
Okay, wie unterscheiden sich diese grauen, blauen, pinken jetzt denn vom grünen? Also was macht diesen grünen Wasserstoff denn klimaneutral?
Ja, also wie schon gesagt, immer wenn ich fossile Energieträger als Rohstoff habe, habe ich auch die entsprechende CO2-Emission. Egal, ob ich den fange, das natürlich besser ist, als wenn ich den frei emittieren lasse. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber es geht ja darum, tatsächlich die CO2-Emissionen zu senken. So, und da muss ich dann halt tatsächlich Prozesswege finden, die den geringstmöglichen CO2-Ausstoß haben. Und das ist tatsächlich die Produktion von grünem Wasserstoff über erneuerbare Energien, über Sonne, über Wind. Auch biologisch kann man Wasserstoff herstellen. Vielleicht kommen wir da ja auch gleich noch zu. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen sollte, um dann Wasserstoff auch als, ja, ich sag mal, klimafreundliches Gas dann auch herstellen zu können.
Das heißt, man benutzt Sonnen- und Windenergie, um dann eben per Elektrolyse Wasserstoff herzustellen.
Ganz genau. Die Elektrolyse ist das Kernelement für grünen Wasserstoff, ganz richtig. Also das bedeutet, dass man mithilfe von Strom Wasser spaltet, das heißt H2O, das auf der einen Seite entsteht Sauerstoff bei der Elektrolyse und auf der anderen Seite entsteht Wasserstoff. Und den Strom, den man dazu verwendet, ist halt Strom aus regenerativen Quellen.
Okay, nun ist das, wenn man so sich ein bisschen im Internet darüber schlau macht, wohl problematisch, grünen Wasserstoff aus Strom in Deutschland herzustellen. Ist das korrekt?
Im Prinzip, also technisch nicht. Also technisch ist das Prinzip klar und es gibt auch unterschiedliche Elektrolyse-Technologien, die das schon sehr, sehr gut machen. Was richtig ist, ist, dass man vielleicht glaubt, Wasserstoff sei jetzt der Schlüssel und die Lösung für alles. Das ist er nicht. Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein in dem Energiesystem vielleicht der Zukunft, wenn man so möchte, oder in dem nachhaltigen Energiesystem. Überall da, wo man den Strom aus Wind, den Strom aus Sonne direkt nutzen kann, ist es am effektivsten. Das heißt, ich habe natürlich auch durch Elektrolyse Wirkungsgrade, ne? Das heißt also Energieverluste auch im Prozess. Und wenn ich die Kilowattstunde, die produziert ist, direkt nutzen kann, ist es immer am besten. So, das heißt, es gibt da auch da eine Kaskade. Das heißt, überall da, wo ich Strom produziere, muss auch der regenerative Strom zunächst erstmal primär verbraucht werden, gespeichert werden. Auch das ist vom Wirkungsgrad her noch besser als die Elektrolyse. Kurzfristige Speicherung, die meisten kennen das ja auch, wenn man vielleicht eine PV-Anlage auf dem eigenen Dach hat und einen Batteriespeicher zum Beispiel eingebaut hat, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen sehr hohen Anteil des Stroms selbst produzieren zu können und auch selbst zu nutzen. Das ist auf jeden Fall der erste wichtige Schritt. Wenn es aber Überschüsse gibt, und diese Situation gibt es in Deutschland auch. Das heißt, wir haben hohe Windpotenziale aktuell dann an der Küste beispielsweise. So, und es wird mehr Strom produziert, als im Netz verbraucht wird. Dann ist es aktuell so, dass es nur ganz wenige Ausnahmen gibt. Im Wesentlichen ist das so, dass dann die Windräder gedrosselt werden, die PV-Anlagen gedrosselt werden oder ganz ausgeschaltet werden und vom Netz genommen werden und der Strom nicht genutzt wird. Oder Überschüsse in Nachbarländer transportiert werden, um die bezahlt werden dafür, dass sie unseren Überschussstrom abnehmen. In Dänemark ist das beispielsweise der Fall. Die sind da sehr clever, die lassen sich bezahlen dafür, dass sie unseren Überschussstrom abnehmen und machen daraus Wärme und versorgen damit die Dänen mit Fernwärme beispielsweise. Mhm. So, und da bin ich immer der Ansicht, nichts gegen Dänemark und nichts gegen die Dänen, aber vielleicht findet man doch noch bessere Möglichkeiten, mit dem Überschuss Strom abzugeben, als andere Leute dafür zu bezahlen, dass sie den abnehmen. Und da ist Wasserstoff auf jeden Fall eine großartige Lösung. Hier kann man dann diese Überschüsse auf jeden Fall nutzen, um große Mengen Wasserstoff herzustellen. Wasserstoff ist ja der Energiespeicher sozusagen. Da wandle ich quasi die elektrische Energie in chemische Energie um. Und der Wasserstoff ist speicherbar. Von daher kann ich dann die Energie abrufen, wenn gerade halt kein Wind weht oder die Sonne halt nicht scheint. Dann wäre Wasserstoff zum Beispiel der Energieträger.
Okay. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, das ist einmal die Herstellung jetzt aus erneuerbaren Energien, Wind, Wasser, Sonne, aber es geht auch biologisch. Und da sind wir dann quasi bei einem Thema, womit Sie sich hier an der FH Münster auch auseinandersetzen. Etwas, was, wie ich finde, ein bisschen wie aus einem Harry Potter Roman klingt, wenn man von der dunklen Fermentation spricht.
Ja, genau. Die dunkle, oder Star Wars, ne? Die dunkle Seite der Macht.
Ja, genau, da muss ich noch dran denken. Es ist ein bisschen Darth Vader. So.
Ja.
Aber darf man sich das so vorstellen? Ist das so Science-Fiction-mäßig? Was ist das? Was ist dunkle Fermentation?
Ja, eigentlich ist es nicht Science-Fiction, sondern es ist eigentlich das genaue Gegenteil.
Also Science.
Ja, genau. So zurück in die Zukunft. Wir nutzen hier Mikroorganismen für die Umwandlung von, Ausgangsstoffen wie Abwässer und so weiter für die Produktion von Wasserstoff. Und das können die schon seit 3,5 Milliarden Jahren. Und das, ich sage dann immer im Scherz manchmal, dass ich verstehe gar nicht, warum wir dafür Geld für die Forschung bekommen. Also die Mikroorganismen machen das schon seit 3,5 Millionen Jahren.
Dann sind Milliarden wir in diesem Jahren. Business quasi die Dänen.
Ja, also ganz sagen. Genau. Ja, richtig. Genau. Wir nutzen quasi die Potenziale, die schon da sind, ganz genau. Und die Mikroorganismen sind da tatsächlich sehr fleißig. Was wir machen ist, wir haben verschiedene Reststoffe uns angesehen und sind angefangen mit Abwässern. Abwässer haben ja auch unterschiedliche Bestandteile, wie auch Stärkeanteile oder Zucker, Alkohole beispielsweise. Und wir sind da in der Lebensmittelindustrie unterwegs gewesen und haben uns unterschiedliche Abwässer ausgewählt und ausgesucht und haben die dann im Labor getestet, ob die mikrobiologisch umgewandelt werden können zu Wasserstoff. Das heißt, es ist bekannt, welche Mikroorganismen Wasserstoff produzieren und wie das auch bei uns Menschen der Fall ist. Also wir haben so eine Wohlfühl-Atmosphäre, die wir brauchen, um gut drauf sein zu können. Und so ist das bei den Mikroorganismen auch. Die haben auch ihre Umgebungstemperatur, die sie haben. Die haben ihren pH-Wert, in dem sie sich besonders wohlfühlen. Und die Nährstoffzusammensetzung muss stimmen. So, und das haben wir jetzt über die Jahre rausgefunden, wo, ich sag mal, das Optimum quasi für diese Mikroorganismen liegt oder wo das liegt, genau. Und wenn wir das perfekt einstellen, dann haben wir auch festgestellt, gibt es einen Effekt, dass sich ausschließlich halt auch diese Mikroorganismen, die Wasserstoff produzieren, auch vermehren. Das heißt, die haben dann einen Vorteil gegenüber anderen. Der Wettkampf der Biologie findet da auch statt. Und und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben verschiedene Abwässer zum Beispiel aus Brauereien oder auch aus Molkereien beispielsweise untersucht. Und da funktioniert das tatsächlich sehr gut. Wir haben eine Gas- Produktionsrate, die wir erreicht haben. Die Qualität von Wasserstoff liegt dabei etwa 50-55%. Der Rest ist CO2. Und das ist eigentlich vergleichbar mit den Biogasprozessen. Die Biogasanlagen, die es hier in Deutschland gibt, produzieren in ähnlicher Qualität Methan. Auch etwa 50-55% Methan wird dort produziert und wir schaffen die gleiche Qualität auch als Wasserstoff. Das Schöne daran ist, es ist ein zweistufiger Prozess. Das heißt, nachdem wir Wasserstoff produziert haben, produzieren wir auch noch Methan in dem gleichen Verfahren, sodass wir hier einen doppelten Effekt haben.
Okay, also wenn Sie sagen, das ist jetzt für Brauereien, für Molkereibetriebe interessant. Ich habe eben schon gedacht, okay, Abwasser habe ich zu Hause auch. Also könnte ich mir eigentlich einen kleinen Reaktor hinstellen mit ein paar Bakterien drin und dann mache ich meinen eigenen Wasserstoff, mit dem ich dann im Sommer grillen kann oder so. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach möglich.
Nee, so funktioniert es nicht, weil wir bestimmte Inhaltsstoffe schon im Abwasser brauchen. Also ich hatte das schon gesagt, so Zucker sind super. Mhm. Wir haben auch Abwässer aus der Schokoladenindustrie mal untersucht, weil das liegt am nächsten. Auch da gibt es eine Vorliebe der Mikroorganismen.
Das kann man verstehen.
Ja. Und das hat tatsächlich außerordentlich gut funktioniert. Stärke, Zucker, das sind so die Bestandteile, die uns für die Wasserstoffproduktion am besten liegen, sozusagen für die Mikroorganismen. Stärkeindustrie gibt es natürlich auch. Das sind die Abwässer, die besonders gut funktionieren. Andere funktionieren auch, aber dann halt eben nicht ganz so gut. Da muss man dann noch ein bisschen tricksen. Aber das häusliche Abwasser hat eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Zusammensetzung. Dafür ist es dann eher weniger geeignet.
Okay, schade, aber kann man ja irgendwie auch nachvollziehen. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel eine Molkerei, eine Brauerei ihren eigenen Wasserstoff produziert, was ist denn dann die Idee, was mit diesem Wasserstoff passiert? Also bleibt der bei den Produzenten und sorgt da dann quasi dafür, dass weniger Energie verbraucht wird, weniger CO2 produziert wird, oder wird er dann irgendwie für andere bereitgestellt? Was ist da die Idee dahinter?
Das ist eine super Frage. Also weil das ist der Ansatz, also auch hier wieder, wir kommen von der Seite der Energiewende und wir versuchen ja Prozesse zu optimieren. Wir versuchen irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, etwas energieunabhängiger zu werden. Und für Unternehmen gilt das genauso. Und was wir sagen ist, ihr habt da ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gesetzt, aber ihr habt da einen Energieschatz, den ihr überhaupt nicht berücksichtigt. Euer Abwasser beispielsweise. Was aktuell passiert ist, dass das Abwasser in der Regel wenig beachtet wird. Es fällt halt an, ist eher lästig, ist ein Abfallstoff. Man muss dafür bezahlen, dass andere wie Kläranlagen das dann für einen reinigen in der Regel. Und wir sagen, nee, guckt euch das mal ganz genau an. Da steckt eine Menge Energie da drin. Und das ist oftmals auch ein schöner Einstieg, auch für Unternehmen da nochmal in der Energieeffizienz und auch in der eigenen Betrachtung der Energie- und Stoffströme, die so in so ein Unternehmen reingehen und die das Unternehmen wieder verlassen, nochmal reinzugehen und da eine Analyse zu machen. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man sich das Abwasser ansieht, feststellt, da ist ein relativ großes Potenzial an Energie drin und durch biologische Prozesse, die lässt sich die Energie heben, ne? Das lässt sich das Potenzial heben und die Energie gewinnen. In dem Fall wäre es Wasserstoff und Methan. Die meisten Unternehmen sind, wir sagen, energetisch versorgt auf Erdgasbasis und sowohl Methan als auch Wasserstoff können dann innerbetrieblich wieder genutzt werden.
Das ist also Methan quasi für die Erdgas als Erdgasalternative und Wasserstoff für alles Mögliche.
Kann man für alles Mögliche einsetzen, ganz genau. Oder man kann es gemeinsam als Energiegas nutzen, um Erdgas zu verdrängen. Das ist wahrscheinlich so der allereinfachste Weg, das gemeinsam zu nutzen. Auf der anderen Seite, wenn man den Wasserstoff gewonnen hat und den ein bisschen aufreinigen muss, weil ich hatte ja gesagt, so 50-55% lässt sich biologisch herstellen, kann man den aber auch für andere Zwecke nutzen. Beispiel Mobilität. Ne? Es gibt Wasserstoffstapler beispielsweise. Das wäre so ein vielleicht eine Möglichkeit auch im Unternehmen. Der einfachste Weg wäre sicherlich, die beiden Gase zusammenzubringen und die energetisch zu nutzen. Und das funktioniert halt auch in den bestehenden Energiesystemen. Das heißt, die haben die Technologie, die vor Ort ist, lässt sich meistens auch dafür nutzen.
Wie groß ist denn der Investitionsaufwand dann quasi? Also es wird wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen verschieden sein. Mhm. Unternehmen sind verschieden groß. Aber wie darf ich mir das denn vorstellen? Muss ich mir dann quasi neben meine Molkerei noch eine riesige Wasserstofffabrik hinstellen, wo die Bakterien quasi zur Arbeit kommen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also das, wie gesagt, das hat so einen zweifachen Effekt. Also neben dem, dass ich Wasserstoff und Biogas erzeuge, reinige ich auch das Wasser. Das heißt, mit der organischen Belastung, die das Abwasser vorher hat und die organische Belastung, die das Abwasser dann noch hat, wenn sie das System sozusagen wieder verlässt, ist um 70% geringer, 70%, 80%. Das heißt, man bezahlt auch deutlich weniger für sein Abwasser, weil es deutlich weniger belastet ist. Das ist nochmal ein zusätzlicher Effekt. Und vom Platzbedarf, ja, es ist so, das ist quasi, wenn man so möchte, eine Abwasserbehandlung. Und die funktioniert abgeleitet aus der Industrieabwasserreinigung, ist das Konzept sozusagen, mit relativ schmalen Behältern, die relativ hoch sind. So. Das heißt, wir brauchen relativ wenig Platz für eine solche Anlage. Und die lässt sich in der Regel auch auf Industriebetrieben, die wenig Platz zur Verfügung haben, einfach dazu bauen. Oft gibt es sowieso schon abwassertechnische Bauten wie so, ich sag mal, Misch- und Ausgleichsbecken. Und diese Anlage könnte man eigentlich auch vom Platzbedarf direkt daneben stellen. Das ist eigentlich platztechnisch kein Problem.
Okay, jetzt sagen Sie, könnte man schon direkt daneben stellen. Wäre meine nächste Frage, wie weit ist man denn da? Also es wird ja erforscht. Kann ich mir so eine Anlage nächstes Jahr neben meine Molkerei bauen? Oder wo ist man da? Was ist da der Stand der Forschung?
Also die biologische Wasserstoffproduktion ist noch in der Entwicklung. Das muss man so sagen, ist noch im Bereich der Forschung und Entwicklung. Wir sind da noch nicht in der Marktreife. Was marktreif ist, ist die, man nennt das anaerobe Abwasserbehandlung, die aus der Industrie auch schon vielfältig eingesetzt wird. Das ist der Prozess, der aus dem Abwasser Methan produziert. Das heißt, dieser Zwischenschritt, auch Wasserstoff zu produzieren, findet da nicht statt. Aber den gibt es schon, den kann man kaufen. Und das ist auch für uns auch immer Anlass zu sagen, ja, vielleicht ist das jetzt noch nicht der Zeitpunkt, um jetzt direkt auch Wasserstoff zu produzieren. Aber den Abwasserstrom energetisch auszuschöpfen, sozusagen, der Zeitpunkt ist jetzt schon da. Der ist auch schon seit vielen Jahrzehnten bekannt. Diese Technologie sollte man sich auf jeden Fall überlegen zu bauen, wenn es die Abwasserströme hergeben.
Okay, erschließt sich mir jetzt nicht ganz, wenn das seit Jahrzehnten schon bekannt ist. Warum macht man das denn dann noch nicht?
Auch das ist sehr gute Frage. Ich weiß das nicht, warum man das nicht so macht. Also ich kann mir vorstellen, es ist einfach, viele Unternehmen sind halt ausschließlich produktgetrieben. Das heißt, die das Brot- und Buttergeschäft muss ja laufen. Und Energie war in den letzten Jahrzehnten, nicht der Preistreiber. Das heißt, Energie war verfügbar. Die Produkte wurden optimiert. Das heißt, die Produktionsprozesse werden tatsächlich immer auch im Detail untersucht. Wie kann man das noch besser machen? Wie kann man es schneller machen? Wie kann man es effizienzmäßig noch weiter steigern. So, und alles, was an Reststoffen anfällt, ist, ich sag mal, dann unterm Strich uninteressant. So, also es gibt Reststoffe, die kann man wieder recyceln und wiederverwenden. Aber insbesondere was Abwässer angeht, aber auch was andere, Reststoffströme in den Industrien angeht, die werden dann in der Regel entsorgt. So, Punkt. Und das funktioniert ja auch gut, dann brauche ich mir da keine weiteren Gedanken dazu machen und damit hat sich das. Und ich glaube, dass das ein ganz ausschlaggebender Punkt ist, weil wenn ich eine eigene Abwasserbehandlung habe, muss ich natürlich auch jemanden haben, der sich damit auskennt und der die Anlage betreibt. Schwankungen in der Produktion oder auch, es passieren ja auch manchmal Unfälle in der Produktion, dass man sagt, so, wir haben jetzt aus Versehen ist uns da jetzt viel zu viel von einem bestimmten Stoff ins Abwasser reingekommen. Die Biologie nimmt einem das übel. Ne? Das sind, also ich sag mal so, Desinfektionsmittel ist der Tod aller Bakterien. Das ist tatsächlich auch in dem Zusammenhang der Fall. Das heißt, man muss natürlich dann auch schon schauen, wie man sein Abwasser behandelt, was ist in dem Abwasser drin. Das heißt, wenn ich Veränderungen im Produktionsbereich habe, ist das schwierig. So, und das macht es alles irgendwie ein bisschen komplizierter Und ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmer sich dann fragen, ja, also wenn es dann an der Seite auch nochmal komplizierter wird, mir reicht das schon, das ist kompliziert genug, was vorne passiert.
Okay, kompliziert ist ein gutes Stichwort, weil Sie eben auch darüber gesprochen haben, wir haben die Möglichkeit, Energie selbst herzustellen. Gehen wir jetzt mal von der Molkerei so ein bisschen auf den, schauen wir einfach mal auf Deutschland. Also wir importieren ja ziemlich viele Energieträger. Erdgas ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Momentan ist, merkt man ja auch, wenn man die Nachrichten verfolgt oder wenn man mal auf seine Rechnungen schaut, dass das eigentlich nicht so gut ist, diese Dinge alle zu importieren. Nun besteht ja, bestehen ja Bemühungen im Ausland, Wasserstoff quasi einzukaufen. Also wir exportieren quasi Technologie in andere Länder, die mehr Möglichkeiten haben, einfach mal so dahingestellt als Behauptung, mit Wind und Sonnenenergie Wasserstoff herzustellen. Und diesen Wasserstoff importieren wir dann. Ist das eine gute Sache?
Ich persönlich finde es nicht. Also ich bin der Ansicht, wenn wir Energiewende wollen, wenn wir energieunabhängiger sein möchten, dann muss man zunächst mal auch mit den Potenzialen arbeiten, die man selber hat. So, und das kann im letzten Schritt möglicherweise der Fall sein, dass wir festgestellt haben, wir schaffen es irgendwie doch nicht irgendwie vollständig aus eigener Kraft. Dann ist man vielleicht auch, dann muss man vielleicht auch über Energieimporte nachdenken. Aber das ist, glaube ich, erstmal so ein Entwicklungsschritt. Wir sollten die Technologien hier zunächst mal entwickeln und so weit optimieren, dass sie hohe Wirkungsgrade haben, dass sie zuverlässig funktionieren. Und dann mit den Potenzial mit den Rohstoffen, die wir selber zur Verfügung haben, Wind, Sonne, Biomasse, das zunächst mal so weit ausschöpfen, wie wir das vertreten können. So. Und erst dann schauen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt schon geschafft? Also wir sind bei 46% erneuerbaren Energienstrom im Schnitt in Deutschland. Aktuell, wenn man das vor 20 Jahren gesagt hätte, wurde man ja auch ausgelacht. Das heißt, das ist schon mal ein großer Schritt, aber das reicht ja noch lange nicht, wenn man sagt, man möchte tatsächlich eine hohe Unabhängigkeit haben. Man möchte auch noch große Mengen an Wasserstoff produzieren. Das heißt, wir brauchen einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien über das, was wir jetzt schon haben, hinaus. Und das ist tatsächlich der richtige Weg, aus meiner Sicht. Und erst dann, wenn man, ich sag mal, die Potenziale auf der Ebene ausgeschöpft hat, schaut man mal, was kann man denn innereuropäisch an Energienströmen auch verteilen. Ist Spanien beispielsweise in der Lage, mehr Energie zu produzieren, als sie selbst verbrauchen? Wie sieht das in den skandinavischen Ländern aus? Gibt es ja auch große Potenziale. So, und wenn man dann innereuropäisch geschaut hat und das optimiert hat, dann vielleicht den Blick auch noch weiter schweifen zu lassen, ist dann auch legitim, weil dann reden wir über die letzten Prozent sozusagen, die dann auch noch energetisch abgedeckt werden müssen.
Vorgabe der Politik oder beziehungsweise das Ziel der Politik ist ja bis 2045 CO2-neutral zu werden. Wie groß ist denn da die Rolle des Wasserstoffs oder welche, weil Sie sagten ja eben schon, Wasserstoff wird immer so als Allheilmittel quasi gesehen. Mhm.
Genau, ich bin nicht der Ansicht. Ich glaube, dass man das ein bisschen realistischer einschätzen muss. Wie gesagt, also grüner Wasserstoff bedarf grünen Strom in großen Mengen. Und wenn man größenordnungsmäßig sagt, so, wir brauchen 45 Kilowattstunden für ein Kilogramm Wasserstoff, dann hat man ungefähr so eine Größenordnung, wie viel Strom wir brauchen, um diese Mengen an grünem Wasserstoff zu produzieren. Es ist für mich immer wichtig zu sagen, überall da, wo man die Energie produziert hat, aus Wind, aus Sonne oder auch aus Biomasse in Form von Biogas, sollte man die Kilowattstunde, die gerade erzeugt ist, auch direkt nutzen. Das hat die höchste Effizienz. So. Und wir haben, wie bei allen Prozessen, haben wir auch Energieverluste, die man mit einkalkulieren muss. Und es ist oft natürlich dann in dieser Kaskade logisch, dass man sagt so, die Kilowattstunde Strom, die gerade aus dem Wind produziert worden ist, die verbrauche ich dann auch vor Ort oder da, wo es halt gerade passt. Selbst die Speicherung von Energie über zum Beispiel Batteriespeicher ist auch eine Möglichkeit, die vom Wirkungsgrad her effizienter ist als die Produktion von Wasserstoff. Erst dann, wenn ich Überschüsse habe an Strom, ich sag mal, in Norddeutschland haben wir gerade einen starken Wind und wir können sehr viel Windenergie produzieren. Oft ist das dann, oder in der Regel ist das im Moment so, dass die Windräder dann aus dem, also vom Netz genommen werden und ausgeschaltet werden und keinen Strom produzieren, weil zu viel im Netz verfügbar ist. Das ist falsch. Also wenn wir die Möglichkeit haben, Energie zu produzieren, müssen wir es produzieren und dann brauchen wir Speicher, auch Langzeitspeicher und da kann Wasserstoff auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein fürs Energiesystem. Wir können mit Überschussstrom dann grünen Wasserstoff erzeugen, das Gas ist speicherbar. Auch das ist technisch jetzt schon möglich und funktioniert. So, und das ist die Situation, wo man dann Wasserstoff produziert, weil es dann sinnvoll ist. Wenn der Wind dann halt eben nicht mehr weht oder die Sonne gerade nicht scheint, dann habe ich die Möglichkeit, über den gespeicherten Wasserstoff die Energie wieder zurückzugewinnen zu das, was ich dann benötige, auch halt zu Strom. Mhm. So, und dann macht es auf jeden Fall großen Sinn, Wasserstoff stofflich zu nutzen. In der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie ist sowieso immer gegeben. Das heißt, ist Wasserstoff auf jeden Fall immer willkommen, schätze ich.
Ja, da sind ja auch große Bestrebungen bei Thyssen zum Beispiel, dass man mit Wasserstoff eben die Produktion von Stahl auch vorantreibt. Ist aber auch ein guter Punkt, die industrielle Nutzung von Wasserstoff, die besteht ja jetzt schon und da geht man einfach nur versucht man jetzt den Weg zu gehen, dass man das auf grünen Wasserstoff komplett umstellt. Welche Rolle, und ich sagte ja eben schon, es klingt so gut, ich könnte mir an meinem Abwasser zu Hause einfach einen Bakterienreaktor, sage ich jetzt mal so platt, anschließen. Welche Rolle kann das denn eben auch für die breite Masse spielen, jetzt mal abgesehen von der Industrie? Mhm. Vergangenes Jahr wurde Elon Musk von Armin Laschet, der das ja nur übersetzt hat, gefragt, wo denn die Zukunft des Automobils liegt, in der Elektroantrieb oder im Wasserstoff. Elon Musk hat Elektro gesagt, es ist klar. Ich meine, wenn man vor einer Fabrik steht, die Elektroautos herstellt, würde ich das auch sagen. Aber würden Sie da widersprechen?
Ich würde da nicht widersprechen. Also die Elektrifizierung der, ich sag mal, PKWs halte ich für da den richtigeren Weg. Das ist auch technisch aktuell auch das Sinnvollste, wenn man so möchte. Natürlich auch wieder mit regenerativen Strom betrieben. Ansonsten ist es auch schlecht. Aber der Wasserstoff kann auf unterschiedlichen Ebenen dennoch Sinn machen. Also wir können Wasserstoff ja in fast allen Mobilitätsanwendungen einsetzen. Ob das beim Schiff, beim Flugzeug ist, über synthetische Kraftstoffe, die hergestellt werden, oder aber im Schwerlastverkehr, in der Bahn, bei den Bussen, öffentlichen Personennahverkehr. Überall da gibt es Anwendungsbereiche. Und das ist auch gerade das Faszinierende im Moment an dieser Zeit, weil es, technische Neuentwicklungen gibt, weil es, eine hohe Dynamik hat. Und aus Ingenieurssicht, kribbelt es dann einen auch in den Fingern, da mitarbeiten zu wollen und auch selber auch an der Entwicklung teilzuhaben. Und das ist auch der Fall. Also das eine ist ja Mobilität, das heißt, die Technik ist vorhanden, die Fahrzeuge sind auch zu kaufen. Allerdings ist das alles im Moment noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, wenn ich heute einen Wasserstoffbus bestelle, dann dauert das üblicherweise sehr, sehr lange, bis der dann auch ausgeliefert wird. Genau das Gleiche gilt für zum Beispiel, was in dem Wasserstoffbereich viel diskutiert wird, das sind so zum Beispiel Abfallsammelfahrzeuge. Die passen eigentlich ganz gut ins Profil. So, die haben ihre stetig gleichen Routen. Die können also entsprechend auch getankt werden. Die müssen abladen und so weiter. Das ist, eine gute Voraussetzung auch für Wasserstoff. Deswegen gibt es auch Wasserstoffabfallsammelfahrzeuge, sind so Sonderfahrzeuge halt. Das Gleiche gilt für die Bahn. Überall da, wo ich eben nicht elektrifizieren kann, ne, das heißt, die Bahn halt mit Strom versorgen kann, da macht es Sinn, vielleicht auch so über Wasserstoff nachzudenken. Das heißt, es gibt Wasserstofftanks, es gibt die Technologie über Brennstoffzellen, dann wieder Strom daraus zu gewinnen und die dann damit dann halt den Antrieb zu versorgen. So, und das sind alles neue Varianten. Und was man meines Erachtens nicht immer machen sollte, ist, das immer mit dem alten, herkömmlichen System zu vergleichen. weil die Schwächen unseres alten Systems sind ja jetzt gerade sehr offensichtlich. Und das sind neue technische Entwicklungen. Die fangen jetzt gerade an, sozusagen das technisch auszurollen, weiter zu optimieren, in der Praxis einzusetzen, zu testen, Fehler zu erkennen und auszumerzen. Und das ist ein Prozess, den man sich leisten sollte, weil in diesem System auf jeden Fall gegeben ist, dass wir in der Lage sind, CO2 zu reduzieren, wenn wir mit grünem Wasserstoff arbeiten. So, und ich sag mal, Business as usual funktioniert jetzt gerade nicht so gut. Wir haben enorme Preissteigerungen im Energiebereich, die ja nicht nur die Industrie stark, wie soll ich sagen, beutelt und auch antreibt, jetzt was anderes zu machen, sondern jeden von uns. Also die Nebenkostenabrechnung steigt, die Eigenversorgung, wenn man Erdgas bezieht oder Flüssiggas, ist völlig egal. Das geht richtig ins Portemonnaie aktuell und das sind Situationen, die auf der einen Seite, wenn man die Gründe sich jetzt vor Augen hält, warum das gerade alles passiert, die furchtbar und schrecklich sind. Auf der anderen Seite aber auch dazu führen, dass gerade ein starker Umdenkungsprozess stattfindet und möglicherweise vielleicht auch zu was Richtigem führen kann. Und das ist für mich tatsächlich an der Stelle ja der springende Punkt. Wir sprechen schon seit 20 Jahren über die Energiewende und über den Ausbau regenerativer Quellen und Technologien. Und man stößt halt immer an einer bestimmten Stelle auf Widerstand. So, jetzt sind es genug Windräder, das stört dann die Photovoltaik, versiegelt die Flächen. Man kann technisch Kompromisse finden. Also wenn ich zum Beispiel über Agri-PV gerade nachdenke, das sind, wie soll ich sagen, aufgeständerte Photovoltaikanlagen, wo man quasi auch noch die Fläche pflanzenbautechnisch nutzen kann, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig Strom produzieren kann auf den Flächen. Das finde ich zum Beispiel ist eine tolle Entwicklung. So, und so muss man schauen, wie man das ja in Einvernehmen mit der Natur, sage ich jetzt einfach mal, ausbauen kann und dann Technologien entwickelt, die das besonders effizient nutzen können in der Region halt. So, und das ist das, was ich spannend finde.
Und deshalb sind Sie ja hier quasi auch und machen das, was Sie hier tun.
Ja.
Ganz interessant, vielleicht nochmal auf Sie persönlich zurückzukommen. Sie waren ja einer der ersten Master-Absolventen der FH, wenn ich das richtig gelesen habe, also nach der Umstellung von Diplom auf Master und haben damals Ihre Arbeit auch zum Thema Biogasanlagen geschrieben. Ist das, was macht dieses Thema, dieses erneuerbare Energien, neue Energiewege, was macht das so spannend für Sie?
Also der Antrieb ist sicherlich irgendwie was Sinnvolles zu machen. So, und ich, wie soll ich sagen, bin selber ein naturliebender Mensch schon immer gewesen und ich halte es einfach für wichtig und richtig, die Potenziale zu nutzen, die wir haben, energetisch wie stofflich. So, und es kann nicht sein, dass man eine Energieabhängigkeit von fossilen Energieträgern von über 90% hat und glaubt, alles ist gut. Wir sehen gerade, dass es nicht gut ist. So, und das war aber auch schon vor zig Jahren nicht gut. Und das war immer auch ein Antrieb zu sagen, wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben Biomasse, Biogasproduktion und wir können Wertschöpfung hier in der Region halten. Das heißt, wenn man hier sich die Biogasanlagen, beispielsweise hier im Kreis Steinfurt, aber das ist überall in der ländlichen Region meist der Fall, dann sind das Anlagen, die entweder von einem landwirtschaftlichen Betrieb alleine, aber oft auch als Gemeinschaftsanlagen betrieben werden. Und das bedeutet, alle die Teil dieser Betreibergesellschaft sind, partizipieren auch davon. Das bedeutet, es wird Wertschöpfung erzeugt. Und genauso funktioniert das bei Bürgerwindparks, wo jeder in der Lage oder in die Möglichkeit hat, zu investieren in den Windpark und auch entsprechende Renditen bekommt. Das heißt, es gibt nicht nur Menschen, die sich ärgern, wenn sich das Windrad dreht, sondern auch viele, die sich freuen. Und das ist zum Beispiel sind so Konstruktionen, die ich sehr mag. Die Energie geht uns alle etwas an. Und wenn alle auch beteiligt sind an der Energieproduktion, dann hat das ja auch irgendwie so ein bisschen so einen demokratisierenden Effekt. Es ist nicht so eine Monopolstellung von Energieversorgern, sondern gerade hier in der ländlichen Region kann man selber auch Teil der Energieproduktion werden. Und ich muss deswegen kein Landwirt sein, sondern ich kann meinen eigenen Strom auf Dachflächen, die mir gehören, möglicherweise aufbauen und Strom nutzen, den ich quasi dann selbst produziere. Ich kann mich beteiligen an Windparks, ich kann mich beteiligen an dieser Art von Projekten. Und das funktioniert teilweise wirklich richtig gut. Sabeck ist zum Beispiel so ein Stichwort, da ist es wie soll ich sagen, das ist Energiewende zum Anfassen, würde ich mal sagen. Der Bürgermeister hatte damals ausgerufen, hatte die Möglichkeit, ein altes Munitionsdepot der Bundeswehr konnte die Gemeinde kaufen, hat das getan und wurde ausgebaut zu einem Bioenergiepark. Die FH Münster hat ja da einen FH-Ort mittlerweile, wo wir auch viele unserer Forschungsprojekte umsetzen. Und da ist es so, dass kein Euro durch einen Fremdinvestor dort investiert worden ist. Da sind 21 MW Windanlagen gebaut worden. Große Leistung an Photovoltaikflächen auf den alten Bunkerflächen dort, wo früher Raketen und Granaten gelagert wurden, wird jetzt Energie produziert. Und das finde ich total spannend. Und der hat es halt durchgezogen. So, und hat gesagt so, nee, das ist ein Projekt für Sabeck und da dürfen Sabecker investieren. Und das haben sie auch getan. Geld war nie das Problem. Geld ist ja da. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. So kann man die Menschen mitnehmen bei solchen Projekten und jeder hat die Möglichkeit, davon zu partizipieren. So, und das ist für mich ein großer Antrieb. Ich finde das irgendwie besser, als wenn man das Geld dem Energieversorger überweist.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Das klingt auf jeden Fall alles super spannend. Ich glaube, ich werde auch in Zukunft mal wieder vorbeikommen und wir werden uns unterhalten über das, was Sie hier machen, weil das nämlich ziemlich spannende Sachen sind. Ach, toll. Deshalb hat mich wirklich sehr gefreut, hier zu sein. Eine abschließende Frage habe ich noch, weil unser Podcast ja Kopfhörer heißt. Kommt jetzt etwas überraschend, habe ich Sie nicht darauf vorbereitet. Wann hatten Sie zuletzt einen Kopfhörer auf und was kam da raus?
Also da ich selber sehr gerne Musik höre, passiert das relativ häufig, dass ich Kopfhörer auf habe, weil ich, finde ich, ist das ein schöner Moment, weil man sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, bei sich ist und die Musik hören kann, die man sehr gerne hört. Ich benutze Kopfhörer auch beim Fahrradfahren und da habe ich tatsächlich ein sehr, sehr schönes Hörbuch aktuell, was ich höre. Ein ganzes Leben heißt das. Und kann ich nur empfehlen. Also das hat mir dazu zum Beispiel geholfen, tatsächlich abzuschalten, einfach mal und die Natur zu genießen.
Ja, super. Podcasts hören Sie auch?
Gerne, ja.
Haben Sie einen Tipp?
Ich habe Windscheid und, wie heißt der? Atze Schröder.
Ja.
Den Podcast finde ich super. Also da werden Themen des Lebens aufgegriffen und diskutiert. Also die höre ich mir tatsächlich sehr gerne an.
Der Psychologie-Podcast ist das, glaube ich.
Ganz, ne? Genau.
Ja. Sehr gut, kann ich auch nur empfehlen. Alles klar, haben wir noch einen Podcast-Tipp mitgenommen? Würde ich sagen, haben wir doch einen sehr produktiven Vormittag gehabt. Ich danke für das Gespräch und freue mich auf das nächste.
War mir eine große Freude. Danke.
Moment mal kurz. Bevor ich jetzt hier auf Stopp drücke, kurz noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du gern Feedback zu unserem Podcast oder Tipps für Themen loswerden möchtest, dann kannst du das sehr gern tun. Per E-Mail zum Beispiel an podcast@fh-münster.de, Münster natürlich mit UE, oder über die sozialen Netzwerke wie zum Beispiel Instagram oder Facebook. Da kannst du uns einfach eine Nachricht oder eine Sprachnachricht an die Accounts der FH Münster schicken. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann schreib uns doch auch gerne eine Bewertung und abonnier uns auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist. Vielen Dank im Voraus und jetzt aber wirklich tschüss.